BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute mit Friedrich Arni, einer der bekanntesten deutschen und bayerischen Autoren. Er hat zahlreiche Krimis geschrieben, Romane, Drehbücher, wunderbare Gedichtbände. Friedrich Arni schreibt so viel, dass er auch so viele Preise dafür bekommt. Und nächste Woche am 14. Juli wird er erneut ausgezeichnet. Die Stadt München verleiht ihm für sein vielseitiges und tiefgründiges Werk den Literaturpreis. Und ich habe die Freude und Ehre, dass Friedrich Arni heute bei mir zu Gast ist. Wir ratschen über sein Werk und über seinen neuen Gedichtband. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Ob Wörter zu mir finden, steht lesbar in den Sternen. Friedrich Arni heute bei mir zu Gast. Es gibt viel zu beratschen und ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich, dass Sie zuhören. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Friedrich Arni. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie gekommen sind.
Grüß Gott.
Und haben schon Takt mitgeschlagen, obwohl Sie es mit Musik noch nicht so viel zu tun haben.
Doch, ich habe viel mit Musik zu tun. Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Blasmusik, weil ich weiß nicht genau warum. Aber auf jeden Fall, Blasmusik und Berge ist für mich ein heikles Thema.
Sie sind ja ein richtiger Bayer aus Kochel. Da sind Berge und Blasmusik.
Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich zu viel Berge, zu viel Blasmusik.
Aber Sie haben gerade die Gitarre im Eck stehen gesehen bei uns im Studio. Da hat sich schon wieder ein bisschen pitzelt, das Musik machen.
Ja, ich bedauere das eigentlich, dass ich jetzt gar nicht mehr spiele. Aber ich habe keine Gitarre mehr und Ich hab Klavier gelernt bei einer richtigen Klavierlehrerin damals als Kind, als Jugendlicher, und das war toll. Also ich habe am Ende sehr anspruchsvolle Stücke gespielt, bei denen, wenn ich heute die Noten mir anschaue, wirklich überlegen muss, was ist jetzt das für eine Note? Und ich kann es gar nicht begreifen, dass ich das mal gespielt haben soll.
Schade.
Aber ich habe schon lang kein Klavier mehr und auch schon länger keine Gitarre mehr. Also das ist vorbei und die Vorstellung, dass ich nochmal von vorn zum Üben anfange, die schreckt mich sehr.
Verständlich, das kann ich jetzt nachvollziehen. Aber schade, dass man als Kind nicht all die Möglichkeiten weiterführt, die man nutzen konnte, dass man einfach, wenn Sie gesagt haben, Sie haben schon auf hohem Niveau spielen können, dass man einfach sagt, ah, das kann ich schon, das muss ich jetzt nicht weiter üben und dann verschwindet es. Aber Sie haben ein anderes Instrument für sich gefunden, das Sie brillant spielen, die Sprache. Und Sie gehen wunderbar mit Sprache um wie mit einem Instrument. Ich habe jetzt einige Ihrer Bücher gelesen und es macht Freude, gut in guter Sprache etwas lesen zu können. Und es ist heutzutage wirklich schwierig, schöne Literatur zu bekommen, die einen auch in ein spannendes Genre führt. Es sind ja nicht nur Kriminalbücher, die Sie schreiben, Krimis. Kriminalbücher klingt so altmodisch. Es sind auch Romane. Sie haben ein ganz breit gefächertes Genre, wie eben zum Beispiel auch Gedichte. Wie hat es denn bei Ihnen angefangen mit Gedichten oder mit Romanen? Irgendwann mal entdeckt man doch das Schreiben für sich und Sie haben ja sehr jung angefangen zu schreiben.
Ja, das wäre jetzt sehr ungewöhnlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, mit 10 Jahren anfangen würde, einen Roman zu schreiben, obwohl es das vielleicht gibt, ja, wenn man ein Wundermensch ist. Das war jetzt in dem Sinn nicht. Aber ich hab sehr früh das Schreiben als Tätigkeit entdeckt. Also dass das Schreiben, wenn ich was aufschreibe, dass das mir Freude macht und dass da Sachen entstehen, von denen ich ja überhaupt nicht geahnt habe, dass das in mir ist. Ja, also ich schreibe irgendeinen Satz oder dann fällt mir was dazu ein, fällt mir eine Geschichte ein und so. Also ich habe früh mit so Kurzgeschichten begonnen, aber gleichzeitig mit so Versen, also mit Gedichten in kurzer Form. Das hat mich fasziniert, so wie die Musik mich fasziniert hat, damals schon als Kind. Und dann habe ich wahnsinnig gern gelesen. Also ich konnte früh lesen, schon vor der Schule, und habe da entdeckt, dass das eine Welt ist, die mir taugt. Also da bin ich sofort eingetaucht und eigentlich bis heute nie wieder ganz zurückgekehrt in die reale Welt. Also das war magisch und diese Magie hat angehalten, auch dann beim eigenen Schreiben. Also ich habe dann auch festgestellt, also ich kann ja selber Welten entwerfen oder Figuren herstellen, die dann was reden und was denken. Und das hat sehr viel Freude bereitet und und anderen auch, weil ich habe oft was vorgelesen und das gefiel dann meinen Freunden.
Aber das ist ja dann auch wie ein Instrument, die Sprache.
Ja, natürlich, die Sprache ist ein Instrument und ich habe das glücklicherweise früh entdeckt und ich hatte auch dann schon als junger Jugendlicher die Vorstellung, weil ich sehr viel Musik gehört habe, Radio, bin ja mit Radio aufgewachsen, Popmusik, Rockmusik, dass ich wahnsinnig gerne Texter geworden wäre. Also ich wollte nicht ins Rampenlicht oder auf die Bühne, aber ich habe Songs geschrieben. Ich habe ganz früh angefangen, Songs zu schreiben, Texte und mit teilweise dann schon auch mit Akkorden, mit Melodien. Aber das Wichtigere waren eigentlich die Texte. Ich wollte zwar so ein Texter, so ein Typ im Hintergrund werden, der für andere ja, lyrische, singbare Texte schreibt. Dazu ist es dann in dem Sinne nicht gekommen, aber ich habe unendlich viele Popsongs geschrieben, die alle keine Hits wurden, aber das Schreiben selber war ein Erfolg.
Was hat Sie da inspiriert? Was haben Sie, wir sind ja derselbe Jahrgang, was haben Sie für Musik gehört in der Jugend oder als Kind? Man kriegt ja so unterschwellig mit, bei uns ist das Radio in der Küche gelaufen und ich habe dann alle Schlager, kann ich heute noch rauf und runter trällern können, die in den 60er Jahren im Radio Kummer sind.
Ja, also Schlagermusik, wobei mein Einfluss war schon sehr stark auch die englische Popmusik. Mhm. Ja, also auch die britische Popmusik, diese 70er Jahre Schlager. Und da gab's ein Paar, also die zwei Autoren, Nicky Chinn und Mike Chapman heißen die. Die leben beide noch, glaube ich. Und die haben viele Popsongs geschrieben für The Sweet, für Susie Quattro, für andere. Viele andere, Smokey, waren richtig erfolgreich und ich dachte mir immer, das wäre mein Job, also so Texte und Songs zu schreiben und andere spielen die und ich habe meine Ruhe, verdiene ein bisschen Geld und super. Also das war eher mein Einfluss. Ich habe auch deutsche Texte geschrieben, aber das Englische hat mir noch mehr, das ging mir fast leichter von der Hand und das habe ich halt so für mich geschrieben und habe mir vorgestellt, dass das irgendjemand spielt.
Das kann ja noch kommen, so vielseitig wie Sie sind.
Ja, wobei, manche Sachen habe ich sogar noch irgendwo in der Schachtel. Aber nein, das passt schon, jetzt ist ja alles gut. Ich hab andere Entscheidungen getroffen und stellt sich raus, die waren auch nicht falsch.
Sind es dann Entscheidungen, die man trifft als Künstler oder kommt das auf einen zu?
Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Also das waren nicht so bewusste Entscheidungen, das stimmt. Also ich bin irgendwie der Intuition gefolgt. Ich wollte immer Schreiber sein und habe alles dran gesetzt, dass ich das bleiben kann. Ja, also dass ich in meiner Fantasie, in dieser magischen Welt bleiben kann. Und aus kosmischen Gründen ist mir das geglückt.
Wie schön, dass man eigentlich das machen kann, was man am besten kann. Also das war ja schon immer in Ihnen, diese Lust zu schreiben oder mit Sprache umzugehen und dass das dann wirklich Ihr Beruf und Ihre Berufung geworden und geblieben ist.
Mir war schon klar, dass man, wenn man jetzt Gedichte schreibt oder kurze Szenen, dass das wahrscheinlich jetzt erstmal für einen Lebensunterhalt schwierig wird. Und ich habe halt, ich hatte auch eine große Zuneigung zum Journalismus. Und zum Lokaljournalismus auch und habe sehr früh schon auch als Jugendlicher für die lokalen Zeitungen geschrieben, also für damals Münchner Merkur, Tölzer Kurier und dann für die SZ, die dann die Lokalteile damals aufgemacht hat, neu. Und das war für mich also unglaublich gute Schreibübungen und ich habe das gern gemacht, ja, also dann dahin zu gehen, also mich dieser Wirklichkeit zu stellen und mir einen Abend lang entweder ein Konzert oder eine Veranstaltung anzuhören und dann in relativ kurzer Zeit dann was drüber zu schreiben in wenigen Zeilen. Das hat mich auch geprägt und hat mir auch handwerklich viel gebracht.
Das ist ja das Vermitteln, wenn Sie als Journalist gearbeitet haben. Sie waren ja auch Polizeireporter, hatten ja dann auch mit dem Verbrechen zu tun, aber man geht ja auch als Lokalreporter auf Gemeinderatssitzungen, auf Veranstaltungen und dann sieht man eigentlich schon ein breites Spektrum, was es alles gibt, was die Leute machen. Und ich finde das für einen jungen Menschen schon eine große Inspiration. Dann weiß man aber auch, was man zum Beispiel nicht möchte.
Das war sehr inspirierend, die Zeit. Und ich habe ja dann 8 Jahre lang in meinen 20ern in Starnberg gearbeitet, zunächst beim Merkur und dann bei der Süddeutschen. Und das war natürlich faszinierend, weil man eben mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammenkommt und viele Themen bekommt, wobei ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt Schwerpunkt die Kultur hatte. Aber es war spannend. Und was auch sehr interessant war, war natürlich die Dynamik innerhalb einer Gruppe. Mhm. Also, dass man ein Team ist, eine Redaktion ist. Und das für mich als Einzelgänger war das zeitweise absolut, also psychologisch wichtig, ja, dass ich nicht total versandle innerlich, sondern dass ich da aufgehoben bin. Also ich bin eigentlich jeden Morgen da rausgefahren mit der S-Bahn meistens, manchmal mit dem Auto, wenn ich Termine abends hatte, und habe mich gefreut auf das Team, dass ich dann nicht ganz alleine bin.
Wie in der Schulklasse früher.
Ja, obwohl ich schon wusste, dass das nicht meine Zukunft sein wird. Mhm. Also dass das nicht, also da, ich bin schon teamfähig, also ich kann im Team arbeiten, ich kann auch delegieren und ich kann auch annehmen, wenn mir jemand mal sagt, mach das und das. Also das ist nicht das Problem, sondern ich wusste, dass meine Kreativität, meine Intensität der Arbeit, dass ich das in einem Zimmer machen muss, wo ich allein bin und die Tür zumachen kann.
Aber Sie haben ja beides machen können und das ist eigentlich das Interessante dran, dass Sie wissen, Sie sind einer, der im Team arbeiten kann, aber wenn Sie für sich Ihre Sachen machen, dass man da allein sein muss, dann kann man, glaube ich, auch konzentriert daran arbeiten. Haben Sie so ein richtiges Dichterstübchen, wo Sie schreiben? Oder wo schreiben Sie eigentlich?
Ja, meistens daheim in meinem Zimmer. Also ich habe ja nur ein Zimmer. Und da schreibe ich. Ich kann allerdings auch woanders schreiben. Also ich habe auch schon Sachen, wenn ich zum Beispiel Lesereisen hatte oder aus anderen Gründen und mitten in einem längeren Text bin, in einem Roman oder auch im Drehbuch oder etwas anderes, was länger ist, was ich also unterbrechen müsste, das kann ich mitnehmen und ich kann im Grunde überall schreiben, außer im Kaffeehaus. Also das kann ich nicht, weil da sind dann zu viele Leute und zu viele Stimmen und ich bin so stimmenaffin, deswegen liebe ich ja das Radio so, weil ich halt gern Stimmen mag. Und das geht nicht, also aber in einem Hotelzimmer oder in irgendeinem Raum, wo ich dann für mich bin, das geht eigentlich überall.
Aber Radio war schon immer von klein auf Ihr Medium und es kommt auch in einem Ihrer Bücher vor, wo es ein schönes Hörspiel gibt. Und da hören wir mal rein, das ist Liebe minus Null. Moment.
Ich habe verloren einen Wertgegenstand von meinem Vater selber.
Sigi?
Ich habe verloren mein Radio. Mein rotes, unbezahlbares, unkaputtbares Transistorradio von Schaub Lorenz. Wisst ihr, was das bedeutet? He? Das bedeutet, das ist ein Besitz, der niemals verloren gehen darf. Dieser Radio aus den 60er, sag mal, wisst ihr das, wie lange das her ist? Das ist ewig her und funktioniert trotzdem. Alles, Langwelle, Mittelwelle, Ultrakurzwelle, Rotzwarantennen, Schaub Lorenz. Ihr ahnungslosen Polizistinnen da!
Jetzt nicht schreien,
nicht unverschämt werden.
Na, bah! Habt ihr Ahnung, wie wichtig Radio hören ist, ha? Und das Transistorradio ist jetzt weg. Und wieso ist es weg? Weil ich Depp das vergessen hab. In der Hetz, in der Hatz von den Polizisten, die Konjumi weggescheicht haben wie Viehzeug.
Eine Radioszene aus dem Hörspiel Liebe minus Null von Friedrich Arni. Da merkt man aber, dass Sie vom Radio ganz schön viel Ahnung haben. Sonst hätten Sie es nicht so toll schreiben können.
Nein, ja, das ist, man schreibt was und das ist natürlich, das wird ja dann erst aufgewertet, wenn so ein toller Schauspieler wie jetzt hier, der Sigi Zimmerschied, das dann auch so spricht und spielt, dass das natürlich, das höre ich dann auch gerne. Ja, das ist schon schön. Also, das war mir auch wichtig, in diesem Moment, in diesem Hörspiel, dass der dann so plötzlich so ein ganz anderes Thema aufbringt, nämlich dass sein Radio ist weg und wie wichtig Radio hören ist. Und das war überhaupt nicht geplant. Das kam beim Schreiben plötzlich, dachte ich mir, hat mir gar nichts gedacht. Ich habe einfach diese Figur reden lassen und dann ist das passiert. Also das Radio, ja, das war für mich schon, also wir haben früh Radio gehört. Mein Großvater hat immer, der hat am Sonntag dann Bremer Hafenkonzert. Das war total wichtig. Aber ich habe auch Hörspiele schon gehört. Und ich habe einmal was gewonnen. Das war das einzige Mal, dass ich was gewonnen habe. Das war also ein Krimi-Hörspiel. Und da musste man irgendwas erraten. wer der Täter ist oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall habe ich dann mitgemacht und mal hingeschrieben mit der Post. Und dann ist die Postkutsche gekommen damals und so, ja. Und so, auf jeden Fall habe ich dann auf einmal erfahren und dann kam also die Postkutsche dann zurück und hat dann einen Brief gebracht mit einem Geschenk. Es war ein Buch und da waren so, waren Krimis drin, also Krimi-Geschichten. Und dann konnte man raten, wer dann der Täter ist. Das stand dann so hinten, wie bei so einem Kreuzworträtsel. Und das war ganz toll. Ich war ganz stolz, dass ich vom Bayerischen Rundfunk, also, dass ich da was gewonnen habe. Ja, das war also ein Highlight, also ein echtes Highlight.
Jetzt haben Sie schon so viele Preise bekommen, 7-mal sogar den Krimi-Preis, die Romy, den Fernsehpreis, alles Mögliche, aber in Erinnerung bleibt dann doch das erste Mal, wo Sie was gewonnen haben. Das andere ist ja eine Ehre, dass man geehrt wird für sein Werk, aber das war, dass Sie eigentlich für Ihre Pfiffigkeit als Kind geehrt worden.
Ja, also, ja, das war schon gut. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also, weil es eben so eng verknüpft ist mit dem Radio. Ja. Ja, mit dem Radio hören und mit dieser Leidenschaft. Und ich hab irgendwann einmal, also da war ich vielleicht 12, 13, da habe ich einen Kassettenrekorder geschenkt gekriegt, so einen kleineren. Und ich habe sofort angefangen, Hörspiele zu machen. Ich bin auf die Straße gegangen, Bahnhofstraße, und habe dann irgendwas an Text gesprochen und war irgendwie auf der Suche nach irgendwas, nach irgendeinem Gangster oder ich weiß nicht mehr genau, und habe so Geräusche aufgenommen, Tiere, Menschen, und dann war ich, jetzt weiß ich nur, zu Hause und habe dann im Badezimmer Gläser klirren lassen und so. Also ich wollte einfach, dass das ein Hörerlebnis wird. Ja, das hat mich sofort, hat mich das inspiriert und ich bin, also Fernsehen kann ich schon verzichten, aber Radio, das geht nicht.
Das ist wunderbar, aber da ist ja wirklich auch etwas in Ihnen entstanden, dass man Geschichten erzählen kann. Und das ist ja eigentlich, was Sie mit Ihren Büchern machen, die Geschichten zu erzählen. Und da ist ja Hörfunk, man hört es dann, was da alles passiert. Da haben Sie genau das gemacht, was jetzt zum Beispiel, Sie sind ja auch oft dabei gewesen, wenn diese Hörspiele produziert worden sind. Bei diesem Radioausschnitt mit dem Sigi Zimmerschied haben Sie ja genau das dann wieder verwirklichen können, was Sie als Kind schon gemacht haben. Das waren so diese länglichen Kassettenrekorder, wo man auch die Hitparade aufgenommen hat mit so einem dünnen Mikrofon. Und dann war es nach 45 Minuten eine Seite um und dann...
Genau
mitten im Lied oder mitten in der Aufnahme ist nicht mehr gegangen.
Ja, das war, ich habe das dann immer oder oft in die Schule dann, also im Gymnasium bin ich in Tölzen dann in die Schule gegangen. Da habe ich das oft mitgenommen, den Kassettenrekorder, weil ich halt vorher irgendwas aufgenommen habe. Also so Popmusik, Rockmusik und so aus dem Radio. Ja, habe ich das aufgenommen, Hitparade oder irgend sowas, und dann habe ich da Musik dabei gehabt in dieser langweiligen Schule.
Aber man hat auch damals zum ersten Mal seine eigene Stimme gehört. Jetzt ist es ja ganz selbstverständlich. Das ist ja auch ein seltsamer Moment, wenn man sich selber aufnehmen konnte. Weil die Kassettenrekorder kamen ja erst so in den 70er Jahren auf.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr, so lange her. Aber ja, das mit der eigenen Stimme ist ein Problem. Also das ist heute für mich noch. Also ich habe immer noch Schwierigkeiten, wenn ich mich dann selber höre. Das ist seltsam. Ja, also... Ja, aber ich bin so stimmenaffin, dass ich, oder so empfindlich, ich bin so stimmenempfindlich, ja, dass ich eine Nachrichtensendung wegschalte, wenn ich mit der Stimme nicht klarkomme. Das ist total gemein, aber ich weiß auch nicht, ja. Und es gibt eben Stimmen, die sind wunderbar. Und ich unterscheide dann auch oft, dass jemand im Radio gut sprechen kann und eine gute Stimme hat, ja. Wobei für mich die Stimme ist wichtiger als gut, also dass man eigenwillig sprechen kann. Das ist ja auch wichtig, ja, als wenn man moderiert oder wenn man sonst irgendwie längere Texte hat. Da ist beides bei mir, also da bin ich richtig, richtig blöd, weil ich dann sage, ja, das passt, das ist gut, sie kann gut sprechen und sie hat eine schöne Stimme oder eine gute Stimme und so. Da ist, die Stimme ist okay, aber sprechen, das geht gar nicht. Und so.
Aber Sie haben ja auch so ein schönes Bayerisch. Sprechen Sie manche Sachen auch selber? Weil Sie lesen uns nachher auch ein paar von Ihren Gedichten vor.
Nein, also das mache ich eigentlich nicht, weil es gibt ja genug Schauspieler, die, also ich nehme mir den, ich will ja den Schauspielern keinen Job wegnehmen. Also beim letzten dreiteiligen Hörspiel, wurde mir angeboten von Katharina Agathos, der Dramaturgin, dass ich da eine kleine Rolle spreche. Das habe ich dann auch gemacht, aber...
War es die Geisterstadt?
Ja.
Sollen wir da mal reinhören?
Ja, das können wir schon machen, wenn wir sonst nichts vorhaben.
Wir haben ja noch nur Zeit zum Ratschen. Ja. Sollen wir mal in Geisterstadt reinhören?
Ja, hören wir mal
da rein. Erzählen Sie uns aber vorher, worum es geht überhaupt bei der Geisterstadt.
Da geht es um die Auer Duld, im weiteren Sinne.
Und da hören wir nämlich jetzt auch gleich die Michaela May, die erst vor kurzem hier an ihrem Platz gesessen ist. An ihrem Geburtstag war es zum Ratsch da. Hören wir mal rein in die Produktion vom Bayerischen Rundfunk, die Geisterstadt von Friedrich Arni.
Naja, das war abzusehen. Dreimal komplett ins Abseits. Ich versteh's nicht.
Meine Mutter hat früher Kindern, die ständig daneben geworfen haben, einen Teddybären geschenkt zum Trost. Wollen Sie einen?
Sie sind die Tochter von Frau Linke?
Kim Linke, ja. Und Sie sind?
Jakob Frank. Ich war mit meinen Eltern regelmäßig auf der Duld. Lebt Ihre Mutter noch?
In einem Heim draußen im Planegg. Sie ist über 90. Ich gebe Ihnen 3 Würfe aus, wegen den alten Zeiten.
Na.
Kneifen gilt nicht.
Na gut. Das gibt's doch nicht.
Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass Sie so gar nichts treffen, außer vorhin das eine Mal. Möchten's kein Teddy?
Na. Kannten Sie den Autoscooterbesitzer, der angeblich umgebracht wurde?
Den Bernd? Den kennt jeder auf dem Markt.
Na, ich hab gehört, der hatte Affäre.
Er konnte charmant sein. Wenn er nicht gerade furchtbar besoffen war oder verwirrt. Grit wird viel unter den Standl-Leuten.
Für Sie ist es gerade wie ein neues Erlebnis, gell, die eigenen Sachen als Hörspiel zu hören.
Ja, ich habe es jetzt länger nicht mehr gehört und es ist halt wunderbar. Martin Pfeifel und die Michaela May, das ist natürlich eine Traumbesetzung. Ja, das ist halt wunderbar, wenn dann die Produktion die Schauspieler bekommt und die Zeit haben, so ein Hörspiel zu machen. Und ich habe gehört, und man hört es immer wieder, dass viele Schauspieler, also die Fernsehschauspieler, die Kinoschauspieler, dass die wahnsinnig gerne auch wieder im Radio sind und Hörspiele sprechen und so, weil das auch nochmal was ganz Eigenes ist.
Das ist ja, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja dann auch mit seiner Stimme arbeiten. Schauspieler haben ja auch ausgebildete Stimmen, das ist ja auch ein Werkzeug oder ein Instrument von Schauspielern. Und die haben, was wir hier gemeinsam schon im Bayerischen Rundfunk alles erlebt haben, wenn große Künstler kommen und hier Hörspiele einsprechen, das ist schon was Besonderes. Und es ist doch schön, wenn sie dann ihre Bücher, weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind so stimmenaffin, erklingen hören.
Ja, das ist wirklich jedes Mal wieder eine Freude. Ja, und bin dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe, wieder Hörspiele zu schreiben. Das habe ich viele, viele Jahre nicht gemacht und war auch keine Zeit und so. Und dann kam ein Auftrag und dann noch einer. Und das ist also, für mich ist, also, wie ich ja jetzt schon mehrmals betont habe, ist das auch ein bisschen so eine Rückkehr zu so einer alten Liebe, ja, zum Radio und zum Hörspiel. Das bedeutet mir viel.
Wenn man so vielseitig ist wie Sie und für die Vielseitigkeit Ihres Werks werden ja Sie auch nächste Woche ausgezeichnet, wieder mal ausgezeichnet. Sie schreiben eben Krimis über Jakob Frank, der jetzt gerade der Protagonist war, reden wir gleich. Sie schreiben Romane, Sie schreiben Hörspiele, Sie geben Gedichtbände heraus. Jemand, der nichts von sich gibt, außer zu ratschen wie ich, kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, dass man sagt, heute ist der Tag, heute schreibe ich ein Gedicht. Oder heute, jetzt fange ich mit dem Krimi an, das Thema interessiert mich. Wie sieht es denn in Ihrem Kopf und in Ihrem Dichterherzen aus? Wann macht man was, wenn man so vieles macht? Wenn jemand sagt, ich bin nur in dem Bereich, dann kann ich es mir nur eher vorstellen. Aber wenn man so vielseitig ist wie Sie, wann ist die Zeit für was? Dass man sagt, jetzt ist wieder meine lyrische Seite im Vordergrund.
Na, so ist es nicht. Also das ist eine lustige Vorstellung, dass man so in der Früh so aufsteht und sagt, was mache ich heute?
Halt, schreibe ich Gedichte.
Schreibe ich jetzt ein Gedicht oder schreibe ich doch lieber ein Krimi? Oder?
Ja, darum frage ich den Autor, wie das läuft.
Also das ist nicht so. Also bei Lyrik ist es so, dass ich, da habe ich immer nur Phasen. Ja, und dann ist eine Phase und dann weiß ich, dass ich, wenn ein Gedicht kommt in einer bestimmten Form, dass ich dann wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen mehrere schreiben werde. Ja, das ist so eine lyrische Phase und die hört dann wieder auf. Wenn ich einen Roman schreibe, dann plane ich den ja vorher weitestgehend. Also da schreibe ich ein Exposé, dann überlege ich mir, worum es geht, wer sind die Hauptfiguren.
Also wie so ein Skelett.
Ja, aber das ist schon sehr skelettös, das Skelett. Aber es gibt schon einen gewissen Rahmen halt, ja, in dem, und da ist eine Vorbereitung und dann ist meistens eine Recherche dabei für irgendwas. Also das ist ja dann ein Plan und dann sage ich, okay, da und da fange ich an, ja, und dann so. Und während ich einen Roman schreibe zum Beispiel, da ist sehr unwahrscheinlich, dass dort eine lyrische Phase sich reinspreizt. Das passiert eigentlich nicht. Also selten. Ja, weil da bin ich dann so konzentriert auf die Figuren und auf den Kosmos des Romans, dass da mein lyrisches Ich irgendwo in der Ecke hockt und wartet, bis es wieder dran ist.
Ja, auch also, eine schöne Vorstellung.
Also und so und jetzt bei einem Drehbuch oder auch bei einem Hörspiel ist es auch, da ist ja die Arbeitszeit, also zumindest von der ersten Fassung, nicht so lang und da bin ich dann auch nur konzentriert. Da ist dann auch kein Raum im Kopf oder im Herz für was anderes.
Also woran arbeiten Sie im Moment? Jetzt kommt ja übermorgen Ihr neuer Gedichtband raus, aber wenn ein Buch herauskommt, dann ist ja schon längst bei Ihnen wieder das andere in Arbeit. Was ist das nächste Projekt dann wieder? Bleiben Sie jetzt eine Weile bei der Lyrik? Weil als ich zum Beispiel gestern Abend Ihre Gedichte gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese jetzt in nächster Zeit nur noch Lyrik. Es war so herzerwärmend.
Guter
schön.
Plan.
Es war so schön. Sie mögen auch Hölderlin gerne.
Im Moment arbeite ich an einem Romanmanuskript, das ist eigentlich fertig, aber es ist eine Überarbeitung jetzt wieder. Vielleicht für nächstes Jahr, wann es erscheint, ist noch nicht sicher. Also das habe ich jetzt gemacht, da bin ich ja gerade dabei. Und danach, also bald, kommt ein neues Hörspiel. Also muss ich ein neues Hörspiel schreiben.
Schön.
Ja, für ein SWR, ein Radiotatort, habe ich schon mal eingeschrieben. Und da, das steht an. Das muss auch noch im Sommer fertig werden, also zumindest die erste Fassung. Also das ist das nächste dann, ja, Hörspiel.
Sie schreiben jeden Tag. Hat man da so feste Zeiten, so wie Arbeitszeiten, oder?
Ja, ja.
Ist es in einem?
Naja, das ist ja nie ganz verkehrt, wenn in einem was ist, was man dann benutzen kann
fürs Schreiben. Wenn es rauskommt.
Ja, genau. Das ist nie verkehrt, wenn was rauskommt. Ich bin also Vormittagsschreiber. Ich bin morgens so, ja, so ab 8 oder so. Vormittag und dann halt schauen, was passiert. Also es geht jetzt bei mir nicht so darum, zu sagen, ich muss jetzt so und so viele Seiten schreiben oder so und so viele Wörter. Aber die Zeit ist so die heilige Zeit. Das ist so Vormittag bis in den frühen Nachmittag. Das mache ich dann. Also das ist schon sehr fix, wenn ich was schreibe, also wenn ich an was Längerem sitze. Nachmittag eher nicht und abends sowieso nicht. Also da fällt mir nichts mehr ein.
Aber schön, dass Sie sich jetzt vormittags Zeit zum Ratsch nehmen. Das wäre jetzt eigentlich gerade die Arbeitszeit.
Ja, das liegt aber auch daran, dass ich einfach im Moment eben an der Überarbeitung von einem Romanmanuskript bin und jetzt nichts genuin Neues schreibe gerade. Und insofern passt das jetzt ganz gut.
Lyrik ist auch etwas, womit Sie angefangen haben, mit Gedichten und mit Songtexten, Friedrich Arni. Und Lyrik ist wirklich etwas, wenn man Freude daran hat, was das Herz erwärmt und glücklich macht. Schöne Worte, schöne Lyrik tut einfach gut. Jetzt haben Sie einen neuen Band herausgegeben mit Tankas. Das ist eine japanische Lyrikform. Ich kannte Haikus. Ich glaube, die haben wir sogar in der Schule noch gehabt. Haikus sind japanische Gedichte in einem bestimmten Schema. Die Tankas sind noch feiner, noch schlichter in der Sprache.
Ja, also Tanka, T-A-N-K-A, ist eine Gedichtform, sehr alte, aus dem 7. Jahrhundert oder so. Japanische Form, die waren vor dem Haiku. Also es waren 5 Zeilen, wenn man das so jetzt aufs Europäische überträgt, also 5 Zeilen und 31 Silben. Also das Versmaß Also Haiku, so klassisch, ist ja irgendwie 5, 7, 5. 5, 7, 7, 7, 5. Und bei dem Tanka ist es so, dass die ersten drei Zeilen wie Haiku, ja, und dann aber nochmal zwei Zeilen mit jeweils 7 Silben. Mhm. Und irgendwann ist halt, hat irgendein japanischer Dichter gesagt, also 5 Zeilen ist einfach zu viel, 3 reichen schon. Und dann ist sozusagen dieses Haiku entstanden mit nur 3 Zeilen. Und die haben einfach die anderen 2 weggelassen dann unten, ja. Und ich habe diese letztes Jahr erst, deswegen ist das ist so ein tolles Projekt jetzt, dass das Buch schon erscheint, weil es war also im letzten Frühsommer, saß ich so bei meiner Frau im Zimmer und da lag ein Buch rum. Und also da liegen mehrere Bücher
rum. Da wollte ich gerade sagen, bei Ihnen liegen bestimmt viele Bücher.
Ja, bei ihr auch. Und da lag so ein Buch rum, so ein weißes und das waren im Tanka-Gedichte. Sie hatte das irgendwo, ich wusste gar nicht mehr genau, wo sie es her hatte. Und ich fange an zu blättern und dachte mir, Mann, das ist ja, das hat mich vollkommen elektrisiert. Das ist schon lange nicht mehr passiert, dass das also eine Inspiration so aus dem Nichts stattfindet. Ich blätter, lese diese Gedichte. Und da hat irgendwas in mir, ist da vollkommen aufgesprungen in meinem Kopf und in meinem ganzen Universum, in meinem Inneren. Und habe angefangen, und habe sofort diese strenge, relativ strenge Form und so, das war sofort für mich gedacht, das ist es. Und dann habe ich innerhalb von, weiß ich nicht, 3-4 Monaten habe ich 100 dieser Texte geschrieben. Ja, und
141 sind
am Schluss waren es 100, also dann habe ich gesagt 141. Und dann ergab sich die Möglichkeit, sie zu veröffentlichen. Und so schnell habe ich schon lange kein Buch mehr veröffentlicht bekommen. Und das ist einfach toll. Also es hat mich so inspiriert und es sind ja Naturgedichte, es sind auch politische Sachen dabei, autobiografische, das ist sehr unterschiedlich von der Färbung her. Und das war ein einziger positiver Rausch, also ein Taumeln. Ja, also es war fantastisch. Ja, es war wirklich eine Hochzeit meiner Inspiration. Letztes Jahr. Und jetzt erscheint das Buch schon und zu dem Preis, ja, und das ist zu dem Literaturpreis der Stadt München. Und das ist einfach eine fantastische Koinzidenz jetzt. Ja.
Aber diese Klarheit dieser Sprache hat mich jetzt gestern Abend bei der Lektüre so angesprochen, in so wenig Wörtern so viel zu sagen. Vielleicht mögen Sie uns mal ein oder zwei vorlesen. Wir können ja ganz verteilt jetzt in unserem Ratsch ein paar Ihrer Gedichte. Wie sind Sie denn auf diesen bezaubernden Titel gekommen? Ich habe schon lange nicht mehr das Wort Luftikus gehört. Drüben tanzt ein Luftikus.
Ja, das kommt aus einem Tanker. Ich schaue mal, ob ich das finde dann jetzt in diesem...
Wir haben es ja noch nicht mal gedruckt da. Das kommt erst übermorgen genau, raus. Wir haben eine rechte Zettelwirtschaft hier auf dem Tisch. Das hört man jetzt blättern. Aber es macht ja so Spaß. Das sind ja auch wie Blätter, die so wehen.
Ja, genau. Wie so oft begann dieses kleine Gedicht so in mir. Und ich habe es aufgeschrieben sofort. Und dann kam dieses Wort Luftikus. Ja, es kam einfach. Ich habe das nicht, also ich hatte nicht vor, ich suche jetzt mal nach einem ungewöhnlichen Wort, sondern es kam aus mir, aus der Tiefe der Erinnerung kam Luftikus und ich fand es schön. Und dann haben sie im Verlag bei Alitera hier in München gesagt, also wir würden gerne diese Zeile nehmen als Titel, ja, für das Buch. Drüben tanzt ein Luftikus und ich finde auch, das ist bestimmt einer meiner schönsten Titel für ein Buch. Also hier ist ein Tanker mit Südwind maskiert, streunt der Herbst um die Hecken, pinselt das Gras nach. Niemand soll ihn bemerken auf den Stufen des Sommers.
Das, ist sehr, sehr das klingt so schön nach, da hören wir doch noch eins an.
Niemals, sagt Mutter, habe sie geheiratet einen Araber. Und doch, oh Wunder, Vater kam aus Syrien und blieb.
Das ist jetzt autobiografisch.
Das ist sehr autobiografisch. Und
in wenigen Worten haben Sie eigentlich das Leben Ihrer Mutter skizziert.
Ja, das Leben in der Demenz meiner Mutter.
Das kommt auch noch in einem anderen Gedicht vor. Das finden wir jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht.
Ah ja. Sanftmut des Sonntags. Draußen hüpfen zwei Kinder Hand in Hand die Straße lang und lassen zurück eine ganze entwütete Welt.
Ich habe es nur nachklingen lassen, weil auf so ein Gedicht kann man nicht sofort was sagen.
Naja, und so weiter. Also es sind, die sind ja alle in dieser...
In diesem schönen Rhythmus, und der Rhythmus bleibt dann in einem. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum sie nicht aufhören konnten, weil man dann in diesem Rhythmus wie in einer Melodie zu denken lernt, glaube ich, und zu schreiben und zu spüren.
Gefegter Himmel, blinkend huscht ein Eisenstern aus der Gegenwart. Schnee laut Ebb, dem Tag egal. Lektion 1, glückender Trotz.
Sie lernen aber auch Gedichte auswendig. Jetzt ihre Tankas kann man, glaube ich, eher weniger auswendig lernen. Die muss man vorgetragen hören. Irgendwie sieht man schon so einen japanischen Pavillon vor sich durch diese schöne Schlichtheit der Sprache. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, Sie lernen selber noch Gedichte auswendig. Aus Gehirntraining oder aus Freude an der Sprache?
Naja, also aus Freude an der Sprache natürlich vor allem, aber auch als Training, ja. Und es tut mir gut. Ich merke das, dass ich dann, gehe ich dann im Zimmer auf und ab und rezitiere die Gedichte, Hölderlin, Rilke, Ascha Kaleko.
Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es, Ascha Kaleko.
Ja, könnte ich jetzt auch, Ascha Kaleko könnte ich jetzt auch ein Gedicht vortragen, aber das ist lang, das mache ich jetzt nicht. Ja, also es ist Training, aber es macht Freude. Es ist vielleicht ein Ersatz dafür, dass ich nicht mehr singe oder dass ich kein Instrument mehr spiele. Und für mich ist das auch ein musisches,
ist es ja auch, ja.
Musisches, ein musikalisches Erlebnis, dann Gedichte laut vorzulesen.
Über Literatur und über Ihre Literatur unterhalten wir uns weiter. Kommen Sie überhaupt vor lauter Schreiben noch zum Lesen?
Das wäre ja. Also, das würde man zum Beispiel einem Musiker, glaube ich, nicht fragen. Weil das ist ja klar, dass ein Musiker Musik hört, ja. Irgendwie Tag und Nacht und trotzdem komponiert und spielt. Also, selbstverständlich lese ich. Lesen ist meine Haupttätigkeit.
Lebenselixier. Wie schön, wenn man lesen kann und Bücher schreiben kann, die andere gerne lesen. Wir haben jetzt schön geblättert in schönen Wörtern. Das ist ja auch ein schönes Bild, dass man mit Wörtern, in Wörtern blättert und mit denen spielt und neu zusammensetzt. Und jetzt haben wir sogar das titelgebende Tanka-Gedicht gefunden, Friedrich Ani.
Wer jetzt zu Haus bleibt, wird im Winter finster sein. Heute Herbstlicht satt. Eiskaffee in den Cafés. Drüben tanzt ein Luftikus.
An den Luftikus werden wir jetzt, glaube ich, alle häufiger denken. Waren Sie denn ein Luftikus? Das war ja oft, wenn man zum Kind gesagt hat, du bist der rechte Luftikus.
Nein, ich war, glaube ich, eher mehr so ein Erdikus. Also ein
Sie waren gern im Wald.
Ich war nicht so der Spring ins Feld. Also ich war eher schwermütig und neigte dazu, irgendwo im Schatten oder im Wald zu sein und fühlte mich da aber sicher. Also war jetzt eigentlich, gerade der Wald war schon so ein Ort, der meine Fantasie angeregt hat. Es war jetzt gar nicht furchterregend.
Eine selbstgewählte Geborgenheit.
Mhm. Ja. Ja, das habe ich früh geübt, ja, dass ich mal die Geborgenheit selber suche. Entweder in den Büchern oder irgendwo in der Natur.
Sie haben ja ein fast biografisches Buch geschrieben, im Schlupfwinkel. Und Schlupfwinkel passt ja auch dazu, dass Sie immer so ein kleines Nest gesucht haben. Oder haben Sie vorhin gesagt, bevor wir unseren Ratsch angefangen haben, dass Sie sich immer gerne versteckt haben. Das ist ja auch so ein Schlupfwinkel, in dem man sich zurückzieht. Es war ja auch nicht unkompliziert, wie in diesem Buch erzählt wird, das sehr autobiografische Züge hat. Ihre Mutter aus einer schlesischen Familie, ihr Vater ein syrischer Medizinstudent und das im tiefsten Bayern. Da sind schon einige Welten aufeinander geprallt in ihrer Kindheit.
Ja, da war was los. Also,
auch sprachlich?
Ja, sprachlich war es vielleicht eher schwierig, weil meine Mutter kaum Englisch sprach oder gar nicht und mein Vater ja auch nicht. Also mein Vater eher Französisch dann durch das ehemalige Protektorat Syrien, war Französisch. Aber da war also die Verständigung auf so einer sprachlichen Ebene war, glaube ich, eher schwierig und deswegen ist er auch viel geschwiegen worden.
Ja, aber gerade Kommunikation innerhalb von einer Familie, wenn die nicht funktioniert, dann ist es ja kompliziert für alle Beteiligten. Für Sie als Kind zwischen zwei Eltern aus völlig unterschiedlichen Kultur- und Sprachwelten.
Ja, freilich kompliziert schon. Ich bin halt hauptsächlich bei meiner Mutter aufgewachsen, beziehungsweise bei der Großmutter, weil die Mutter auch gearbeitet hat, bei den Großeltern dann. Und das war dann auch schon schön. Und ich hatte ja, das ist ja Dorf, und da hat man ja dann schnell als Kind ja auch andere Kinder um sich rum. Und das war dann schon... War schon schön.
Aber ja. Darum haben Sie ja wahrscheinlich so ein Bayerisch, weil Ihre Mutter hat ja nicht Bayerisch gekriegt,
nein,
Ihr Vater sowieso nicht.
Nein, das ist ja klar, das Bayerische war ja praktisch eine Muttersprache. Ja, also das hat ja, ich habe ja auch bis ins Gymnasium, habe ich ja eigentlich, also ich natürlich Hochdeutsch konnte ich schon, aber ich habe erst im Gymnasium in der 6. Klasse oder so, weil da hatte ich einen Spätzl, der sehr Hochdeutsch gesprochen hat und mit dem habe ich dann ganz Hochdeutsch gesprochen. Also ich habe mich dann bemüht, dass ich genauso Hochdeutsch spreche. Und das war für meine anderen Freunde war das total verwirrend plötzlich. Es war so an einem Nachmittag und da bin ich von einem Spaziergang mit dem Spätzl, der hat auch gelesen und auch ein bisschen geschrieben schon. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz intensiv über die Literatur unterhalten, so mit 11 Jahren oder so, 12. Und dann, weiß ich noch, bin ich zurückgekommen und habe ich gar nicht gemerkt, dann habe ich offensichtlich sehr gestochenes Hochdeutsch gesprochen. Dann haben die anderen gesagt, wie redest du? Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir passiert? Und da ist mir das erst aufgefallen, aber ich war furchtbar stolz drauf, dass ich das jetzt gemacht habe. Und so, und dann hat sich das natürlich wieder gemischt irgendwann. Aber klar, also das Bayerische ist natürlich gut gewesen für mich, weil ich war auch sehr dunkel als Kind. Also meine Haut war viel dunkler, es war sehr arabisch eigentlich. Und ich war immer sehr rausgeputzt. Meine Mutter hat mich immer rausgeputzt, dass ich halt ordentlich ausschaue. Was im Dorf, wo dann die Kuh ums Eck steht oder der Hahn und die Hühner und die
Burm in der Lederhose.
Und die Sei, ja, oder einfach weil halt da Schmutz ist. Und dann, wenn man vor die Tür geht, ist die Möglichkeit, dass man sich einen Schmutz einfängt, relativ groß. Und das ist halt dann blöd, wenn man dann lauter so saubere Sachen anhat.
Die waren ja nicht lang sauber.
Ja, eben, das war ja das Problem.
Ja, arme Mama, wollte den Buben rausputzen. Aber dass dann Sprache, dass Sie die Sprache für sich auserkoren haben, wo also eine Sprachlosigkeit bei Ihnen zu Hause war, ist doch auch außergewöhnlich.
Naja, vielleicht war das die einzige Möglichkeit, weil ich wollte ja sprechen, ich wollte ja anwesend sein in der Welt. Und die Sprache war für mich zweiter Atem. Ja, ich konnte dann andocken ans Draußen, ja, weil ich fand es draußen schon interessant, obwohl ich am liebsten allein war. Aber das war für mich, also eben, dass man liest oder dann auch das Schreiben, dass das sozusagen diese Art von Kommunikation, ja, die man also mit sich selber ausmachen kann, aber man hat trotzdem das Gefühl, man ist noch angeschlossen an die Welt.
Ein schönes Bild eigentlich. Mir ratschen nach die 11 Uhr Nachrichten weiter. Schön, dass Sie bei mir zu Gast sind bei Habe die Ehre, Friedrich Arni. Dann unterhalten wir uns auch weiter über die Krimis.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserem Ratsch. Friedrich Arni ist bei mir zu Gast. Für seine Krimis, besonders die Reihe um Tabor Süden, ist Friedrich Arni vielfach ausgezeichnet worden. Allein 7-mal mit dem Deutschen Krimipreis und sein Roman Der namenlose Tag ist unter den 10 besten internationalen Kriminalromanen des Jahres gewählt worden. Außerdem schreibt er, übrigens ist es auch in Japan schon herausgekommen, außerdem schreibt Friedrich Arni Drehbücher für Fernsehkrimis wie den Tatort oder die ZDF-Reihe Münchenmord. Und nächste Woche wird er erneut ausgezeichnet. Die Stadt München verleiht Friedrich Arni für sein Werk den Literaturpreis. Übermorgen kommt auch sein Lyrikband Drüben tanzt ein Luftikus heraus, aus dem wir in der letzten Stunde schon vorgelesen bekommen haben und uns so gemeinsam über unsere Liebe zum Radio unterhalten haben. Und das tun wir gleich weiter. Friedrich Arni bei mir zu Gast und ich merke schon, wie die Volksmusik Ihnen ins Blut übergeht. Ja. Sie schlagen schon immer den Takt mit, gell?
Ja.
Ich glaube, wir holen die Gitarre jetzt doch aus dem Eck raus.
Lieber nicht.
Über Ihre Krimis wollten wir noch unterhalten. Nachdem Sie ja schon als Polizeireporter angefangen haben, ist da Ihre Liebe zum Krimi gekommen? Bei Ihnen fließt ja Gott sei Dank kein Blut. Doch Sie haben jetzt angefangen, Ihre Bücher zu lesen. Also Krimis, aber das sind ja nicht Krimis im herkömmlichen Sinn. Ich fürchte mich nämlich immer, wenn irgendwas Gruseliges ist. Darum hätte ich nie in den Wald gehen können. Ich fürchte mich im Wald, Eduard Zimmermann.
Ja.
Im Wald passiert Schlimmes. Überall passiert Schlimmes. Ja. Haben Sie das auch früher angeschaut?
Ja, freilich. Also was heißt angeschaut? Also ums Eck habe ich halt geschaut und dann habe ich mich auch gefürchtet. Aber das war ja Sinn der Übung, dass man sich fürchtet, glaube ich.
Also, und dass man vielleicht ein bisschen besser aufpasst. Und der Kommissar mit Erik Ode auch.
Ja, Erik Ode war, fand ich schon auch, wir haben ja relativ spät erst einen Fernseher gehabt. Also viel verpasst oder ich habe nichts verpasst wahrscheinlich. Aber ja, Schwarz-Weiß.
Bonanza, Schwarz-Weiß, das haben wir schon gesehen.
Ja, das habe ich sogar, glaube ich, in Farbe gesehen.
Kam dann, ja.
Das habe ich später erst dann gesehen. Aber ich habe dann auch gar nicht, also als wir dann auch einen Fernseher hatten, war das Radio trotzdem noch da. Also es war eigentlich stärker. Ich habe halt, Fernsehen war für mich, also wenn überhaupt, dann wichtig für Sport. Also Fußball oder dann Boxen, Muhammad Ali und so.
Der Kampf gegen Cassius Clay, der ist übertragen worden. Den habe ich auch sehen dürfen. Cassius Clay war Muhammad Ali gegen Joe Frazier.
Ja, Frazier kann sein, ja. Ja, da gab es einige, ich weiß, da habe ich auch.
Der hat Cassius Clay geheißen und sich Muhammad Ali genannt, genau. Aber so ist ja alles, wie man schon festgestellt, bei uns ist schon alles lange her, woran wir uns erinnern können. Boxen,
ja, so
Fernsehen.
Lange jetzt, also nicht jetzt. Oder die Mondlandung war natürlich im Fernsehen besser als im Radio. Aber,
wobei im Radio Wolf Mittler hat eine tolle Reportage gemacht. Haben wir auch gesehen.
Ja, hab ich auch im Radio gesehen. Das war super. In Farbe. Nein,
im Fernsehen hat man eigentlich nichts gesehen. Uns haben die Eltern aufgeweckt, Kinder, schaut's. Die landen auf dem Mond und eigentlich haben wir gedacht, das hat ausgesehen wie ein Ultraschallbild. Man hat nicht viel gesehen.
Ja.
Aber wir waren dabei.
Ja.
So, wie kam Ihre Liebe zum Krimi, zum Verbrechen?
Ja, das ist eigenartig, weil definitiv nicht aus meiner Zeit, als ich als Polizeireporter tätig war, da kam das nicht her, sondern ich habe schon sehr gerne Krimis gelesen. Und also alles, also Romane, aber auch Hefteln. Ja, also die Hefteln.
So Groschenromane.
Ja, so Groschenromane, also Jerry Cotton oder andere. Und aber auch,
ich mach das toll.
Oder auch Bücher, also aus der Bibliothek. Und dann schon auch im Fernsehen oder im Kino. Und das war sehr seltsam, weil ich immer schon dann geschrieben habe und Geschichten und auch Romananfänge. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, vielleicht das mal mit einem Genrebuch zu versuchen oder mit einer Genregeschichte, mit einer Kriminalgeschichte, sondern viel, viel später erst durch den Kölner Verleger Heo Emons, der mich gefragt hat, ob ich nicht für seine Reihe Regionalkrimis da, die er damals schon in Köln erfunden hat, wo Frank Schätzing auch das erste geschrieben hat, Tod und Teufel, Riesenerfolg, damals schon, ob ich nicht was aus München machen könnte. Also ob ich nicht einen Krimi schreiben könnte, der in München spielt mit Lokalkolorit und so. Das war schon Mitte der 90er. Ja, also da habe ich schon einiges geschrieben und vieles. Und mein erster Roman, kleiner Roman, stand vor der Veröffentlichung endlich. Das geliebte Süße Leben hieß der. Dann habe ich gesagt, ja, ich versuche das mal. und habe dann eine Geschichte geschrieben um zwei junge Menschen herum, die in eine Fahndung geraten, aus verschiedenen Gründen, in die Polizeifahndung und am Schluss mit dem Leben dafür bezahlen. Also ziemlich finstere Geschichte, Killing Giesing hieß die. Und das war mein erster Krimi. Und der wurde dann gedruckt und wir haben eine Premiere gemacht im Hofbräuhaus, was auch sehr schön war damals. Und plötzlich wurde mir klar, dass ja vielleicht das Genre genau diese Bühne ist für meine seltsamen Figuren. Und dann habe ich innerhalb kurzer Zeit diese Figur Tabor Süden erfunden, also jemand, der nicht Morde ermittelt, sondern Vermisste sucht, verschwundene Menschen sucht. Und das war eine Initialzündung. Ja, und von da an war mir klar, dass ich diese Art von Romanen schreiben möchte. Und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das jetzt irgendwas Spezielles ist. Ja, das habe ich erst 2-3 Jahre später begriffen, dass diese Thematik der Vermissten und Verschwundenen, dass das etwas ist, was damals gar nicht so verbreitet war, sondern das hauptsächlich waren Mordgeschichten, weil es auch super
war halt
spannend
blutrünstig
ist.
Und
ja, weil es spannend ist von Anfang an, da ist einer tot und dann, wer war's? Ja, und das ist ja bei mir nicht so. Bei mir ist einer weg. Also, wer war das schon? Der weg ist, war's. Ja, und das, diese Langsamkeit, diese Art des Erzählens, das war meins. Ja, und dann habe ich halt Glück gehabt, dass ich dann auch beim größeren Verlag dann war, bei Heine und dann bei Trömer. Und das waren die Anfänge und die haben mir Glück gebracht. Und ohne den Kölner Emons, der leider nicht mehr unter uns ist, viel zu früh verstorben ist, der wäre, ich weiß nicht, ob ich dann jemals auf den Trichter gekommen wäre, ja, das Genre zu schreiben, vielleicht mit 50 oder 60.
Das sind so Weichenstellungen im Leben. Was ja eigentlich spannend ist, wie es einen wirklich immer weiterführt. Darum kann man eigentlich gar nicht so viel planen. Die Figur Tabor Süd, die haben Sie aber schon ganz jung für sich entdeckt. Das ist ja ein ungewöhnlicher Name.
Ja, ja. den Namen gibt es schon ewig, seit ich 14 oder 15 Jahre alt war, weil das sollte mein Pseudonym sein. Ich wollte nie, was ich schon mal am Anfang gesagt habe unseres Gesprächs, dass ich ja eigentlich so ein Texter werden wollte, so ein Songwriter, aber nicht für mich selber, sondern für andere. Also ich wollte eigentlich im Hintergrund sein. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich, wenn ich was veröffentlichen sollte irgendwann, dass ich das nicht mit meinem Namen machen möchte, sondern das geht eigentlich niemandem was an.
Also schon das erste Pseudonym, Sie haben schon das erste Pseudonym gehabt, bevor überhaupt Ihr literarisches ja Werk begonnen hat.
Ja, ich habe schon ein Pseudonym das gehabt, bevor ich hatte ein Pseudonym, bevor ich einen Namen hatte.
Schöner Buchtitel.
Vielleicht für meine Memoiren, die ich genau dann mit 90 schreibe.
Da kommen Sie ja gar nicht dazu, vor lauter anderen Sachen. Aber Tabor Süden, die Figur hat Sie begleitet, also jetzt erst als Ghostwriter und dann eigentlich als Ermittler. Und das ist ein ganz interessanter, weil mit dem geht man durch die Bücher und fragt nie, wer war der Täter, sondern was ist in dieser Welt, was ist da passiert. Also dieser Tabor Süden, der begleitet ein doch faszinierendes Buch. Also ich muss ein bisschen an Hitchcock denken, diese Spannung ist immer da, aber ganz ruhig. Es passiert was, aber nichts Schlimmes. Und man möchte wissen, wie es weitergeht und wie es sich löst.
Ja.
Oder habe ich Sie jetzt beleidigt?
Nein, das ist schon so. Es gibt diese klassische Oberflächenspannung bei einem Mordkrimi natürlich gar nicht. Also, sondern es müssen ja Umstände ermittelt werden. Warum ist jemand weggegangen? Wo könnte der hin sein? Und ist vielleicht was Schlimmes passiert? Weil es ist ja, kann ja auch sein, dass diese verschwundene Person einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder Selbstmord begangen hat. Alles ist ja zunächst einmal möglich. Auch in der Realität, auf der vermissten Stelle. Das muss man ja eruieren. Was könnte wirklich sein? Was sind die Gründe? Und das zu erzählen, ja, da geht man mit oder man geht halt nicht mit. Aber ich fand's erzählenswert und finde es immer noch erzählenswert. Und dann erfährt man was über die Welt und über die Innenwelten auch der Figuren. Mhm.
Sie haben erzählt, Sie fangen an mit einem sehr groben Skelett. Das ist ja dann wahrscheinlich die Handlung, welcher Fall es sein wird. Und dann kommt das Fleisch dazu. Wie entstehen die Figuren? Das sind ja viele Leute, die in so einem Fall dabei sind. Und manche sind einem sympathisch, manches ist menschlich, manche sind Hauptfiguren, manche Nebenfiguren, manche Nebenfiguren werden zu Hauptfiguren. Wie entstehen in Ihrem Herzen, in Ihrem Kopf die Figuren und wer sie sind?
Ja, da entstehen die Hauptfiguren, das sind so Gestalten, die aus dem Nebel kommen. Also ich mag diese Phase immer sehr, wenn am Anfang...
Das Casting.
Ja, genau. Dieses magische Casting, wer kommt da und wo kommt der her und was bringt der mit, ja, an Konflikten, aber auch an Sehnsüchten, Träumen. Und das notiere ich dann. Und dann überlege ich mir schon, und das ist dann schon ein rationaler Vorgang auch, was könnte ich dem noch mitgeben, was könnte der noch haben, so. Ja. Aber erstmal ist es eigentlich eher so ein Abwarten, was passiert. Und dann kommt dieser, auch der zweite Schritt, sehr interessant, immer wieder die Namensgebung. Also die Taufe der Figur. Ja.
Kai Oleander.
Ja, Kai Oleander.
Giftige Pflanze.
Aus Bullauge. Ja, riskanter Name, weil Oleander, okay, Pflanze, giftig auch noch. Ein bisschen ein sprechender Name. Aber mir passte der dann. Ich wusste, das geht trotzdem. Und das kann dauern. Also diese Namensgebung kann dauern, vor allen Dingen,
wie wenn man ein Baby hat und sagt, das soll jetzt so heißen.
Ja, wahrscheinlich. Also, und ich bin da immer am Schauen. Und ich wollte natürlich dann auch schon früh nicht, dass alle irgendwie so Tabor Süden-mäßig heißen. Weil es reicht, wenn einer seltsam heißt.
Jakob Frank ist eigentlich ein ganz klarer, klassischer Name. Ist ein
relativ guter, klarer Name. Mhm. Ich hatte aber auch mal einen Kommissar, der mal Mönch war, Polonius Fischer. Fischer ist ja auch normal, aber Polonius Maria Fischer. Also diese Namensgebung ist faszinierend, weil ich da selber überrascht bin. Und ich muss dieses Gefühl kriegen, das passt. Ja, das so. Und das manchmal passt es einfach lang nicht.
Das ist ein schöner Prozess eigentlich, ja, wie die Figuren entstehen, weil die kommen einem als Leser ja dann nahe. Das ist ja was ganz, ganz Intimes.
Ja, das wäre schon schön, wenn die Figuren dem Leser dann nahe kommen würden und vielleicht, dass man dann auch nicht über den Namen stolpert. Mhm. Ja, das wäre auch gut.
Ja, das ist dann den passenden Namen, so wie sie Friedrich heißen, wahrscheinlich von ihren Großeltern inspiriert und Ani ist dann der syrische Nachname.
Ja, ich habe auch drei Vornamen, Friedrich, Ali, Georg und Ali natürlich nach meinem Vater, der Muhammad Ali hieß, wie der Boxer, und Georg nach einem früh verstorbenen Kind der Großmutter, Friedrich, Ali, Georg. Also Friedrich, Ani ist natürlich auch eine ungewöhnliche Kombination.
Hätten Sie einen Kommissar so genannt, Friedrich, Ani, Schoko?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, ja. Aber da wäre es auch komisch gewesen. Also würde man sich fragen, warum heißt der so? Ja, ich habe ja eine Kommissarin erfunden, Fariza Nasri, eine syrischstämmige, so wie ich, also mit einem syrischen Vater, als letzte Ehre unter anderem. Und das hat mir auch Freude gemacht. Also die Biografie eigentlich meine, verschlüsselt hinter einer weiblichen Hauptfigur.
Es ist aber schön, wenn man das als Autor so machen kann, dass man diese Kreativität dann so leben kann. Kommt die Figur nicht vor in dem Hörspiel Haus der aufgehenden Sonne?
Ja, die Figur kommt in allen drei Dreiteilern vor. In Geisterstadt, in Haus der aufgehenden Sonne und Liebe minus Null.
Dann hören wir doch mal rein. Ich habe noch einen Ausschnitt.
Ihr letzter Anruf bei Ihrem Bruder. Worum ging's? Und der Samstag, als er nicht mehr aufgetaucht ist. Wie haben Sie den Tag überstanden? Er war ihr Bruder, allem Zwist zum Trotz, Gegensätze hin oder her. Sie waren eine verschworene Gemeinschaft, seit ihrer Kindheit. Und später, nach allen familiären Wirbelstürmen erst recht. Und? Sie haben sich ein neues Leben aufgebaut. Sie beide. Kaffeehausbetreiber. Das ist mutig von Ihnen. Wahrscheinlich haben Sie sich einen Traum erfüllt.
Trinken Sie einen Wodka mit mir?
Auch zwei.
Ja, Hörspiele sind einfach faszinierend. Sie hören gerne Ihre Sachen, wenn sie hier produziert worden sind, gell?
Ja, weil es einfach tolle Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Also jetzt,
die hauchen dann ihren Figuren noch mehr Leben ein.
Ja klar, sie hauchen den Figuren vor allem Leben ein. Also die werden ja dann lebendig, ja, und sind dann Menschen, sind Fleisch und Blut und haben eine Stimme und spielen eine Geschichte, ja, die halt zufällig ich geschrieben habe.
Nicht zufällig. Jetzt habe ich noch einen Ausschnitt. Wir könnten ja Stunden mit Ausschnitten aus ihren Sachen spielen. Und zwar Udo Wachtfeitel, wo man sofort an den Tatort-Kommissar denkt. Und Sie haben ja auch für den Tatort auch zusammen mit Ihrer Frau viel geschrieben. Mit einem Ausschnitt aus der Unbekannte Tag. Unbenannte Tag.
Der namenlose Tag.
Der namenlose Tag. Jetzt habe ich es vergessen. Darf aber sein. Hören wir da mal rein.
Er roch den Duft nach frisch gebackenem Apfelkuchen. Bei ihrem Anblick faulten die Worte auf seinen Lippen. Da sie wusste, dass er von der Kripo war und sein Schweigen wie die Offenbarung las, trat sie auf ihn zu und schlang die Arme um ihn und blieb so für Stunden. 7 Stunden lang. Auf bald, sagte Winter. Frank bemerkte die staubigen Schuhe seines Gastes. Kommen Sie gut nach Hause. Dann schloss er die Tür, sperrte ab und ging in sein Arbeitszimmer zu den Akten, den geduldigen Geistern.
Oh, Udo Wachtfeitel liest ganz toll. Ein Hörbuch ist es auch. Also Hörspiele, Hörbücher, Ihre Werke, Ihre Krimis, Romane, Ihre Gedichte, Ihre Drehbücher gibt es ja in verschiedenen Versionen. Das ist doch spannend, in welchen Ebenen Sie das alles ansiedeln können.
Ja, das ist fantastisch. Also vor allen Dingen auch gerade bei Hörbüchern ist ja so, dass also ich habe ja nahezu keinen Einfluss. Ich will die auch gar nicht selber sprechen natürlich, weil Schauspieler wie jetzt hier Udo Wachtfeitel können das ja 10-mal besser. Und das macht mir auch Freude, dann zuzuhören. Ja, ich habe auch das Glück gehabt, dass ein Buch von mir, Nackter Mann, der brennt, wurde gelesen von Ulrich Nöten. Mhm. Und der hat einen Hörbuchpreis dafür bekommen, für seine Leistung. Und das ist ein wahnsinniges Kompliment, ja, auch für mich mit. Da bin ich sozusagen ein Kollateralglückspilz,
Kollateralglückspilz ist auch schön. Könnten Sie auch mal ein Gedicht draus machen. Ja, aber das ist doch schön, wenn das noch ausgeschmückter wird, wenn es noch eine Goldkante bekommt, wie wir sie aus der Werbung kennen, dass Ihre Sachen dann, ich habe jetzt den Genuss gesehen, wenn Sie Ihre Sachen hören, wenn Sie große Künstler sprechen oder produzieren. Drehbücher zu schreiben, jetzt habe ich Ihnen fast das Wort abgeschnitten, glaube ich.
Überhaupt nicht.
Na, das ist bei Vernehmungen immer so. Aber Drehbücher zu schreiben, was Sie alleine schon gemacht haben und gemeinsam mit Ihrer Frau machen, zum Beispiel für den Tatort, wo Sie eben auch Romy-Preis bekommen haben, einen Krimi-Preis, glaube ich, bringen Ihre Preise hoffentlich nicht alle durcheinander. Wo heben Sie die eigentlich alle auf?
Am Fensterbrett.
Wie lang ist das Fensterbrett?
Es langt schon noch.
Das Fensterbankel.
Es passt schon noch was hin.
Ja, nächste Woche kommt ja noch mal einer. Wir müssen es ein bisschen abstauben und zusammenrücken. Aber jetzt wollte ich nur sagen, Drehbücher schreiben ist ja was ganz anderes als Romane und Hörspiele zu schreiben. Auch ein ganz neues Genre. Wie legt man die dann an?
Na, das ist eine ganz andere Art, weil wir haben die Ina Jung und ich, wir haben 2, 3 Sachen waren Originalstoffe von uns, ja, also das unsichtbare Mädchen, Operation Zucker, ja, Gesellschaft, wofür ja, die Romy bekommen haben, die Goldene Romy in Wien, und wir haben einen Krimi-Preis bekommen. Das waren Originalsachen, aber zum Beispiel die Tatorte, die ich früher geschrieben habe, 4, und dann, die wir zusammen, Ina Jung und ich, geschrieben haben für Münchenmord, das sind ja die Hauptfiguren festgelegt schon. Also eine Reihe, und die Hauptfiguren existieren, sind erfunden von anderen Autoren. Und da haben wir sozusagen, die dazukommen, wissen schon mal, also diese 3 oder 4 dann mit Zangerl, also Christoph Süß, die stehen fest. Das ist schon mal ziemlich viel. Also viele Figuren muss man schon mal bedienen, die schon da sind. Und dann findet man halt die, die anderen, also dann passiert dann ein Mord und Verdächtige und so weiter. Aber da ist, so viele Figuren dürfen das auch nicht sein, es dürfen nicht so viele Motive sein, also weil, wegen des Budgets. Und dann haben wir natürlich eine, dann ist die Vorgabe eine Länge, ja, von, sagen wir mal, 85 Minuten ungefähr. Also das sind lauter Koordinaten, die man in diesem System, die man bedienen muss. Also das ist sehr streng und da muss man halt schauen, dass man die Geschichten, die gerade wir jetzt auch entwickelt haben, teilweise basierend auf realen Ereignissen, da muss man schauen, dass man die in dieses Format bekommt. Ja, und das ist schon sehr streng. Ja, und das ist natürlich auch viel mehr Einmischung inhaltlich als jetzt bei einem Hörspiel oder beim Roman mischt sich ja niemand ein.
Also, wo Sie Ihre Freiheit haben, so zu schreiben und die Figuren so zu gestalten. Wie geht das dann zu zweit als Paar? Sagt man, na, das ist der Mörder, na, ich finde, der andere ist der Mörder. Wie kommt man auf einen Nenner?
Das ist eben auch ein großer Unterschied, jetzt, dass wir vorher, bevor wir überhaupt zum Drehbuch kommen, ja, Exposés schreiben müssen und abgeben. Und die werden dann besprochen, auch unendlich oft und lang. Und da steht ja schon alles drin. Da steht ja drin, wer ist der Mörder, wer sind die Verdächtigen und so weiter.
Aber also, bis so weit sind, hackelt ihr euch dann, sagt nein, meiner ist der Mörder, da deiner ist der Mörder.
Nein, das hat eigentlich,
dann sind halt beide.
Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt, dass wir uns da einig waren, wer es war. Ja.
Aber es macht doch auch Spaß, gemeinsam sowas zu entwickeln.
Ja, das macht viel Spaß und vor allen Dingen ist das absolut nervenschonend, weil man dann eben zu zweit ist. Mhm. Ja, wenn man in die Drehbuchbesprechungen geht oder mit der Produktion oder mit dem Sender und mit dem Regisseur, mit der Regie, das ist schon gut, wenn man zu zweit ist. Also für mich war das sehr gut, dass ich da mit der Ina zusammen das machen konnte, weil ich hab, allein hätte ich diese München-Morde überhaupt nicht, wahrscheinlich wäre ich ausgestiegen. Weil ich einfach diese unendlich langen Besprechungen nicht mehr ausgehalten habe. Ja, da habe ich, weil da ist wirklich manchmal so, dass man denkt, ich bin der Autor. Ja, ich bin nicht ganz blöd. Ja, also vertraut mir halt, was ich da schreibe, aber es vertraut niemand. Und dann ist es besser, wenn man zu zweit ist, dann kann der andere dann sagen, also ja, passt schon.
Friedrich Arnig, fällt Erna eigentlich immer was ein?
Ja, also. Das ist schon so. Also wenn man jetzt sagen würde, setz dich mal dann über in das Zimmer und schreib was, egal was, also sagen wir mal, ja, schreib mal eine Kurzgeschichte über Regen. Das wäre kein Problem. Also ich würde sicher was schreiben, ob es dann wirklich gut ist oder ob man sagt, oh, da müssen wir jetzt schon schauen, dass man Oslo anruft und den Nobelpreis irgendwie kriegt. Oder ob man sagt, jetzt schmeißen wir es doch besser weg. Aber ich glaube schon, dass du, also ja, also wenn es sein muss, fällt mir was ein. Das habe ich, glaube ich, im Journalismus gelernt.
Gell, das ist wie so ein Training, dass man sagt, es muss jetzt was geschrieben werden, jetzt muss was geschehen. Also haben alle ihre Ausbildungswege sie zu irgendwas hingebracht?
Unbedingt. Also
auch das disziplinierte Schreiben, es muss was geschehen.
Ich bin eh so. Ich bin, also diszipliniert bin ich schon, aber ich bin auch ein bisschen zwanghaft. Also das ist manchmal also auch für mich sehr anstrengend.
Wie gespitzter Bleistift in Reihe und Glied? Oder?
Naja, sowas wie Pünktlichkeit oder ich muss jetzt doch, ich muss mich hinsetzen, ich muss jetzt da was weiterschreiben. Völlig wurscht, ob ich das jetzt mache oder morgen oder übermorgen zum Beispiel. Sowas gibt es ja. Und so, es gibt zwanghafte Elemente in meinem Leben. Also Pünktlichkeit zum Beispiel, das habe ich auch gelernt, in der Fernsehbranche, das hat überhaupt keinen Sinn. Also es ist überhaupt niemand pünktlich. Also vielleicht beim Dreh sind es alle pünktlich, aber bei Besprechungen, weil ich da bin ich noch länger sinnlos rumgesessen als irgendwo in einem Wartezimmer.
Das ist, wenn man allein arbeitet, aber auch, glaube ich, weil man seinen eigenen Rhythmus hat und wenn es mehrere sind, dann muss man sich, wie bei Gruppenreisen, immer nach den anderen richten.
Deswegen mache ich ja keine Gruppenreisen. Ich mache überhaupt ungern Reisen.
Sie sind jetzt nächste Woche bei dieser Preisverleihung. Das ist schon immer, glaube ich, eine Überraschung, wenn man einen Preis verliehen bekommt. Das ist jetzt sowas wie der Ehren-Oscar für Sie wahrscheinlich. Die Stadt München verleiht Ihnen für Ihr Werk den Literaturpreis. Das ist schon wie der Ehrenpreis bei der Oscar-Verleihung, wo man denkt, oh, ist das jetzt schon mein Alterswerk oder mein Gesamtkunstwerk wird jetzt geehrt.
Ja, das heißt ja, glaube ich, sogar fürs Lebenswerk. Also den Literaturpreis der Landeshauptstadt München ist ein toller Preis. Der ist 1928 gegründet worden von Thomas Mann und tolle Schriftsteller haben den bekommen. Also das ist schon eine Riesenehre, ja, für
wie
mich.
Wie schön.
Ja, es ist wirklich eine große Ehre. Aber es ist ein bisschen irritierend, also mit dem Lebenswerk und so weiter. Und ja, gut, kann man sagen, ja, dann lass halt jetzt. Das langt ja nach all den Büchern. Vielleicht stimmt es ja. Vielleicht langt es ja auch.
Na,
aber ich fürchte, dass ich schon noch was schreibe. Also.
Ich hoffe es. Aber wann wissen Sie, dass eine Figur vorbei ist? Zum Beispiel Tabor Süden waren, glaube ich, 7 oder 8 Romane oder mehr.
Ja, das sind schon mehr.
Ja,
ja, 20 oder so. Aber jetzt ist vorbei.
Den gibt es, aber er ist vorbei. Sie haben sich von ihm verabschiedet.
Ja, jetzt gerade. Also ich hab das Manuskript, das ich schon erwähnt habe, was ich gerade überarbeite, da ist der Untertitel Der letzte Fall für Tabor Süden, also endgültig.
Geht in Ruhestand.
Ja, er macht was, aber was?
Das darf uns ja noch nicht verraten. Nein, um Gottes Willen, bei Krimis darf man gar nichts verraten. Das war doch damals bei den Straßenfegern in den 60er Jahren, wo der Kabarettist Neuss dann das verraten hatte, wo ganz Deutschland vom Fernseher gesessen sind und der hat eine Annonce aufgegeben und hat es verraten. Das darf man ja nicht dann. Also Tabor Süden ist jetzt das letzte Buch. Jakob Frank darf der noch eine Weile weiter ermitteln.
Weiß ich nicht.
Wissen Sie nicht.
Weiß
wenn
nicht.
Er Zeit hat oder
vielleicht,
wenn Sie Zeit haben.
Also wir haben ja einen Plan mit dem BR, dass wir noch ein Hörspiel machen. Mhm. Vielleicht noch dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr. Und da wird auf jeden Fall Jakob Frank und Fariza Nasri wieder vorkommen. Also da gibt es den noch.
Mögen Sie Ihre Protagonisten sehr gerne? Wären Sie mit denen gern befreundet?
Ich mag alle meine Figuren, weil sonst wären sie nicht meine Figuren. Mhm. Also ich mag auch die seltsamen.
Die Bösewicht.
Oder ja, meistens sind es auch nicht wirklich Bösewichte,
sondern
halt
was.
Gescheiterte oder Gebrochene. Ja, ich mag die schon sehr, ja. Ob ich mit denen jetzt immer befreundet sein wollen würde, weiß ich nicht. Also mit Tabor Süden befreundet sein ist, glaube ich, schwierig. Also. Aber das ist ja jetzt auch schon wurscht, weil wir kennen uns jetzt schon so lange.
Jetzt holt es das auch noch miteinander aus, beim letzten Buch.
Eins geht schon noch, ein Buch geht noch.
Sie haben mal was, habe ich jetzt noch nicht rausgesucht gehabt, veröffentlicht gehabt über eine Monika und das war eine Monika mit C. Das ist, glaube ich, eine Schreibmaschine gewesen. Wie schreiben Sie? Mit dem Computer, handschriftlich, in verschiedenen Versionen. Das hat, glaube ich, Leon Feuchtwanger gemacht, wo die Sekretärin auf verschiedenfarbigem Papier schreiben musste und auf dem weißen Papier, das war dann die Schlussfassung. Wie arbeiten Sie? Sie haben ja auch noch analoger angefangen zu arbeiten als Polizeireporter, wahrscheinlich. So getippt mit 2 Fingern, 10 Fingern?
2 Finger. Also gut, ich bin nicht der einzige Zwanghafte, also Feuchtwanger da mit den verschiedenen Papieren, passt schon. Ich schreibe viel mit der Hand, aber natürlich einen Laptop. Also ich sage, einen großen Computer habe ich nicht, ich habe immer einen Laptop. Und ich habe aber auch nur 2 Schreibmaschinen, auf denen ich manchmal schreibe.
Ist das so eine Monika, oder?
Ja. Der eine ist die Monika, die andere hat keinen Namen. Das ist irgendeine Brother-Reiseschreibmaschine, wunderbar. Funktioniert auch einwandfrei noch. Und Korrekturen mache ich ausschließlich mit der Hand. Also ich kann nichts am Computer, am Laptop korrigieren. Ich muss das ausdrucken, ich kann das nur auf Papier. Und mache dann die 2., 3. Fassung mit, da habe ich auch mit verschiedenen Stiften. Also die 1. Fassung ist immer mit dem schwarzen Stift, die 2. mit dem blauen Stift, die 3. Fassung mit dem roten Stift. Und dann, wenn es weitergeht, dann nochmal blau. Ja. Aber ich muss das ausdrucken und sehen.
Auch.
Ich muss das sehen, ja. Mhm. So arbeite ich halt vor mich hin.
Aber es hat ja auch eine Weile gedauert, bis man sein eigenes System findet.
Ja, halt lang gedauert.
Aber bei den Schreibmaschinen gibt es überhaupt nur Farbbänder?
Ja, sicher. Massenweise. Es gibt ja dann in Milbertshofen gibt's einen Laden. Beifuß heißt der Herr, älterer Herr, und der hat einen Laden, der ist vollgestellt mit alten Schreibmaschinen, mit allem Möglichen, und das ist ein ganz toller Laden, und da kriegt man eigentlich alles, was man braucht für Schreibmaschinen, also Farbbänder ohne Ende, wobei man die auch im Internet bestellen kann. Also es gibt Farbbänder und es gibt viel ältere Menschen, also Menschen, die noch älter sind als ich, die immer noch, hat mir auch der Herr erzählt, also die mit der Schreibmaschine arbeiten und so. Ja, also
aber auch viele Autoren, das ist einfach
und
so jetzt, der Rhythmus.
Und ein bisschen nostalgisch gibt es wohl auch wieder welche, die auch jüngere, die dann das wieder haben und das kann man verstehen. Ich habe jetzt festgestellt, weil ich habe bei diesem letzten Sühnenroman, da habe ich den Anfang auf der Schreibmaschine geschrieben. Das habe ich mir so vorgenommen gehabt. Und dann habe ich festgestellt, verdammt, ich bin total deformiert, weil mir war das zu laut. Ich hab dann da dieses Geräusch von dieser mechanischen Schreibmaschine im Ohr gehabt und das hat mich furchtbar gestört am Anfang. Ich habe dann trotzdem 30 oder 40 Seiten geschrieben, aber dann nicht mehr. Ja, weil ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt schon komisch. Früher war das so normal und das war auch ein schöner Sound.
Ja.
Und jetzt habe ich so schön still mit diesem blöden Laptop, ja, oder mit der Hand.
Aber das sind so Geräusche, die so aus dem Leben verschwinden. Das ist schon eigenartig, dass einem das zu laut ist, so wie die Telefone früher anders geklingelt haben, wie ein Tauchsieder gelungen hat oder eine Schreibmaschine. Ich meine, wir haben ja alle mit Schreibmaschine und die haben alle ihre Bücher mit zwei Fingern geschrieben.
Ja, sicher, mache ich immer noch. Ich schreibe auf dem Laptop mit zwei Fingern. Ich habe das nie anders gelernt. Also auch bei der Zeitung, 8 Jahre lang, habe ich da mit zwei Fingern in Windeseile mein Zeug geschrieben.
Sind die schon recht abgenutzt? Das ist ja unglaublich.
Ich habe ja 10, ich kann ja auswählen. Also, oder zumindest 8.
Also ich mache schon auch manchmal mit Mittelfinger oder so.
Nein, mache ich nicht. Nein.
Das ist alles immer Zeigefinger. Mit Zeigefinger. Ja. So wie man sich einen Schriftsteller vorstellt.
Ja, das weiß ich nicht, wie man sich so einen Schriftsteller vorstellt. Also.
Was war denn Ihr allererstes Erwachsenenbuch, also abseits von den Kinderbüchern oder den Cherry-Cotton-Hefteln oder Mickey-Maus-Hefteln? Sie haben auch Mickey-Maus gelesen, gell?
Ja, Fix und Foxy.
Fix und Foxy.
Erwachsenenbuch? Mhm. Ja, Erwachsenenbuch, weiß ich nicht. Oder Schatzinsel.
Das war so schön gruselig.
Simmel habe ich gelesen. Johannes Marius Simmel.
Niemand ist eine Insel.
Halt und
es muss nicht immer Kaviar sein.
Ja, irgend sowas.
Das gab es damals alles, ja. Das war,
ja, das so, war die Hochzeit, Sommer, ja. Die Hochzeit von dem Simmel. Und so. Und dann habe ich. Das weiß ich gar nicht mehr. Das hat sich gemischt, ja. Also Heinrich Böll habe ich viel gelesen, fällt mir jetzt gerade ein. Böll fand ich auch super.
In der Schule oder?
Nein, was er sich selber gesucht hat. Und dann natürlich, jetzt kommt es langsam und sieht ganz durch, sehr früh als Jugendlicher auch Peter Handke und Thomas Bernhard. Also als Thomas Bernhard sozusagen in mein Bewusstsein rückte, war ich fasziniert. Also wie gerade als Schriftsteller, angehender Autor, wie viele, war das natürlich eine Sucht, ja, weil der halt so diesen Sound gehabt hat, der einen sofort reingezogen hat, also mich jedenfalls. Das ist ja auch eine Falle. Aber ich fand ihn toll, auch mit seiner Haltung. Also ich glaube, Peter Handke war noch stärker, weil der halt sinnlicher war und halt auch jung in einer gewissen Art des Schreibens und der kurze Brief zum langen Abschied und so. Sachen, die einfach zeitgemäß waren und also Handke war schon toll.
Friedrich Arni, mein Gast heute, hat 2 Stunden nicht geschrieben, sondern geratscht. Das ist auch ungewöhnlich für Sie. Sehr. Wo Sie doch gesagt haben, Sie sind eigentlich ein Eigenbrötler, aber mit Ihnen kann man schön ratschen, finde ich schon.
Ja, ich bin.
Dann langt es ja heute wieder, oder?
Ja, für heute ist jetzt genug Text.
Aber einen kleinen Text, einen kurzen Text wird man doch gern noch hören von einem Ihrer Gedichte, von einem Ihrer Tankas.
Ein Tanker. Bin 66, 33 war ich auch. Schweig, Erinnerung. Heute ist mein jüngster Tag. Denk dran, wenn es morgen ist.
Vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Sprache, vielen Dank für den schönen Ratsch, für die schönen Bücher, die Sie uns schon geschenkt haben und Hörspiele. Ich wünsche Ihnen weiterhin wunderbare Einfälle und dass Sie gesund bleiben und dass Sie nächste Woche mit Freude, Stolz und Ehre diesen Literaturpreis der Stadt München entgegennehmen können.
Vielen Dank.
Hatte die Ehre. Friedrich Arni, Dankeschön. Für Gott.
Wiedersehen.